Vielleicht wäre es gut, dass wir Psalm 85 aufschlagen und lesen. Psalm 85, ob ich die Zeit haben werde, dies auszulegen, weiß ich nicht. Aber thematisch ist das mit dem, was ich predigen möchte, verbunden. Der Psalm hat nur ein paar Verse, 15 glaube ich, 14. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs ein Psalm. Es fängt mit einem Gebet an und er erinnert den Herrn an die Vergangenheit. Herr, du hast deinem Land einst Gnade gewährt, hast das Geschick Jakobs gewendet, hast vergeben die Schuld deines Volkes, hast alle ihre Sünde zugedeckt. Du hast all deinen Grimm hinweggetan, hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Und jetzt fährt er mit seinem Gebet fort, mit einer Bitte. So stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils. Lass ab von deinem Unmut gegen uns. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Also hat David, oder nicht David, sondern hat der Psalmist zu Gott gesprochen. Nun hält er inne und hört, ob der Herr antwortet. Ich will hören, was Gott der Herr reden wird, denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen, nur dass sie sich nicht wieder zur Torheit wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Und die letzten vier Verse, Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr auch das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Tritte. Das zeigt uns, unter welchen Bedingungen Gott segnen wird. Die Bitte aber war, willst du uns nicht neu beleben? Vers 7, willst du uns nicht wieder neu beleben? 8. Februar in Wilmore, Kentucky, USA, auf dem Gelände der Asbury University, hielt man einen Gottesdienst, das ist so üblich in christlichen Schulen, täglich eine kurze Andacht zu haben, vielleicht 35 Minuten, vielleicht länger, wo rund 100 Gottesdienstbesucher sich vorne im Saal auf Knien gingen, ihre Sünden bekannten und kein Verlangen mehr hatten, den Gottesdienst zu verlassen. Die Universität hat ihre Vorlesungen vorübergehend ausgesetzt, und der Gottesdienst erstreckte sich bis zum 23. Februar. Also vom 8. Februar bis zum 23. Februar. Natürlich hat dies für Aufsehen gesorgt. Und ehe man es wusste, strömten zuerst wenige, dann aber bis zu 100.000 Besucher in die 6.000 Seelenortschaft hinein. Der Rektor der Uni sagte, unabhängig davon, wie man die Erlebnisse der vergangenen Woche beschreiben möchte, als Erweckung oder Ausgießung des Heiligen Geistes, diese Bewegung ist nicht zu Ende. Andere Hochschulen und Kirchen erleben gerade dasselbe. Gott bewegt durch Menschen Orte und Gemeinden. Wer hatte schon davon gehört? Okay, ein paar. Wenn man tote Religion und leere Hörsäle in Kirchen und Gemeinden erlebt hat, spricht einen so etwas an. Man liest in der Bibel in Esra 9, in Nehemia 9 und auch in nicht-kanonischen Büchern, das heißt Büchern, die außerhalb der Bibel sind. Und auf Webseiten von Bewegungen Gottes zu vergangenen Zeiten, wo ganze Regionen, ganze Länder sogar eine neue Liebe für den Herrn Jesus gewannen. Wer würde sich nicht ein besonderes Werken Gottes herbeisehen? Es kann sein, es gibt Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, aber Menschen, die mit Gott etwas am Hut haben, würde sich so etwas wünschen, ob sie nun wiedergeboren sind oder nicht. Jüngst schwärmte eine junge Katholikin davon, wie in Rostock auch Gottlose sich in großen Scharen bei einer Taizé-Treffen versammelten und begeistert vor dem Kreuz beteten. Vor Jahren berichtete die Volksstimme, wie Atheisten und Christen miteinander bei einem Gospelkonzert in einer Stadtfelder Kirche gemeinsam den Herrn priesen. Auch liebe Geschwister äußern sich ähnlich zu den Berichten von der Asbury-Erweckung. Einer sagte, das sieht fast so aus wie das, was ich ein Leben lang gesucht habe. Auch der Prophet Jesaja hat sich ähnlich geäußert. In Jesaja 63, das in dem letzten Vers in Kapitel 63, in dem ersten Vers von Kapitel 64, er sagte, wir sind geworden wie solche, über die du niemals geherrscht hast, über die dein heiliger Name nicht ausgerufen wurde. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern. Also will ich, dass wir uns heute zum Thema Erweckung Gedanken machen und unsere Vorstellung von Erweckung auf das trimmen, was in der Bibel steht. Nicht um eine Bewegung Gottes kritisch zu betrachten. Bitte versteht dies nicht falsch. Wir dürfen uns freuen über das Wirken Gottes, ungeachtet, ob sie alles nach unserer Vorstellung richtig machen. Das Schöne, wir haben das auch in Markus 9 jüngst gesehen. Da war einer, der folgte uns nicht, aber er trieb Dämonen aus. Wir haben es ihm untersagt. Jesus sagte, verwehrt es ihn nicht. Wer nicht gegen uns ist, für uns. Und ich will nicht sagen, nur weil es eine Bewegung Gottes offensichtlich in Asbury College oder Universität gibt, dass alles, was sie da machen, eins zu eins zu übernehmen ist, das will ich nicht sagen. Ich will nur nebenher bemerken, Gott hat auch einen Simson gebraucht. Gott hat sogar seinen Heiligen Geist, seine Gegenwart in den neu erbauten Tempel Salomos gegeben. Zu dieser Zeit im Leben von Salomo hatte Salomo fragelos, also ohne Frage, viele Frauen schon. Das war nicht im Sinne Gottes. Und trotzdem hat Gott ihn gesegnet. Also Gott segnet Menschen, also ich wollte sagen oft, aber ich würde sagen immer, obwohl sie nicht vollkommen sind. Und deshalb will ich sie nicht schlecht machen, will sie nicht kritisieren, sondern was ich will, ist, dass wir uns nach dem sinnen oder sehnen, was in der Bibel gelehrt wird. Oft hört man von dem Ausgießen des Heiligen Geistes, outpouring auf Englisch. In Psalm 85 geht es um die Wiederbelebung des Volkes Gottes. Manche, die darüber predigen, wollen ein Ausgießen der Segen Gottes sehen. Meistens in geistlicher Hinsicht. Leider will man oft das Erlebnis zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2 und bei der Haushalt von Cornelius in Apostelgeschichte 10 zur Norm machen, wo der Heilige Geist das erste Mal zuerst auf Israel und dann auf die aus den Nationen ausgegossen wurde. Gibt es in dem Neuen Testament danach weitere Ausgießungen? Römer 5, Vers 5 sagt, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, in dem Heiligen Geist, der eine Art Garant oder Unterpfand späterer Segen ist. In Titus 3, in den Versen 5 bis 7, sagt uns Gott, dass er den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen hat. Merkt, nicht ausgießen wird, sondern ausgegossen hat durch Jesus Christus, damit wir Erben des ewigen Lebens würden. Hier ist die Rede nicht von einem nachträglichen Segen, sondern von dem Ereignis unseres Heils. Wenn ein Mensch an den Herrn Jesus gläubig wird, nimmt Gott durch den Heiligen Geist in dem Gläubigen Wohnung auf. Wohnt Gott in dir? Wenn du ein wahrer Christ bist, wohnt er in dir. Wenn nicht, dann bist du noch nicht wiedergeboren. Dies ist aber der Beweis seiner Liebe. Dies ist bereits das reichliche Ausgießen des Geistes. Und es betrifft einen jeden in dem Augenblick seiner Bekehrung. Du sollst dich nicht nach einer Taufe im Heiligen Geist sehnen. Wir warten nicht auf eine zweite oder auf eine Taufe im Heiligen Geist. Diese Taufe im Heiligen Geist wurde verheißen, wurde aber erfüllt. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, wird er in dem Augenblick vom Heiligen Geist getauft. Danach benötigt er die Fülle, nicht eine neue Taufe. Und es ist wichtig, dass wir dies differenzieren, wenn wir bei dem Inhalt der Bibel bleiben wollen. Im Alten Testament ist ab und zu die Rede von einem Ausgießen der Segen Gottes. Zum Beispiel sagte Gott seinem Volk in Maleachi 3,10, dass wenn sie ihn mit ihren Gütern ehren würden, er auf sie einen Segen ausgießen würde. In Sacharja 12 verspricht Gott, dass er über das Haus Davids und die Einwohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen würde, damit sie ihren Messias erkennen, den sie durchstochen hatten. In Joel 3, Vers 1 und 2 versprach Gott, dass er seinen Geist ausgießen würde, was sich zu Pfingsten auch ereignet hat. Apostelgeschichte 2. Ansonsten ist das Ausgießen für gewöhnlich ein Ausgießen oder Ausschütten des Zornes. Wenn man von diesem Wort liest, Ausgießen des Zornes, Ausgießen eines Trankopfers, Ausgießen aus dem Himmel des Regens, das Ausschütten des eigenen Herzens und so weiter. Ab und zu ist die Rede von dem Ausgießen oder Hervorströmen des Geistes, zum Beispiel in Sprüche 1 ist davon die Rede in Vers 23, der Weisheit verspricht, dass er Weisheit demjenigen zuströmen lassen würde oder ausgießen würde auf einen jungen Menschen, der danach suchen ist. Jesaja 32, 15, da ist ein Ausgießen des Segens auf ein verwüstetes Land, auf ein verwüstetes Land. Und Hesekiel 39, 29, da wird der Geist des Herrn über das Haus Israel ausgegossen, das aus der babylonischen Gefangenschaft wieder in ihr Land gebracht wurde. Wenn wir auch zwischen der Gemeinde und Israel unterscheiden, sehnt sich die Gemeinde nach echter Erweckung und einem echten Aufleben. Und obwohl dies nicht verkehrt ist, ist es, denke ich, hilfreich, wenn wir nicht nur schöne Ideen wiederholen. Und ich sehe das auch bei den Leuten, die ich kenne und die zu diesem Thema schreiben. obwohl ich nicht alle aufs Korn nehmen will. Aber wir wollen heute versuchen, eine biblische Ausarbeitung zur Erweckung zu machen. Eine biblische Sicht zur Erweckung zu gewinnen. Nehmen wir das Wort Erweckung zu Beginn. Eine Erweckung ist, wie die Gemeinde sie versteht, eine Wiederbelebung. Ist es das aber? Wenn man da nach dem Begriff Erwecken in der Bibel schaut, findet man mehr als 100 Mal, wo das Wort vorkommt. Im Alten Testament hat es eher mit dem Erwecken von Nachkommen. Ich werde dir Nachkommen erwecken. Oder mit dem Erwecken von Menschen des Einflusses. Ich werde einen Propheten erwecken, einen Richter, einen Retter, einen Priester, einen Widersacher für Salomo erwecken, einen König, einen Eroberer, einen Hirten, einen gerechten Spross, Messias, erwecken und so weiter. Es kann auch mit dem Erwecken von Gegenständen oder Gefühlen in Verbindung stehen. Unglück erwecken. Den Geist eines Menschen oder eines Volkes, um etwas zu tun. Oder Grimm erwecken. Die Macht erwecken. Die Liebe erwecken. Einen mächtigen Wind. Gemeint wird eine angreifende Armee. Erwecken. Im Neuen Testament kommt aber das Wort Erwecken auch vor, das stimmt. Also auch mit Aufwecken, also Erwecken oder Auferwecken. Nur an einer Stelle, also kehre ich bald oder kurz zum Alten Testament zurück, nur an einer Stelle im Alten Testament, Haggai 1,14, kommt uns die Erweckung fast so vor, wie wir sie aus der Perspektive des Neuen Testaments erwarten würden. Da erweckte der Herr den Geist Zerubbabels und des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn in Angriff nahmen. Das ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe, die auf eine Erweckung hindeutete, wie die, an die wir denken, wenn wir von einer Erweckung reden. Aber selbst das ist nicht eine geistliche Erneuerung. Die Idee des Erweckens scheint mit einem erstmaligen Erscheinen zusammenzuhängen. Was vorher nicht existiert hat, wird zum Leben gerufen. Bei der Erweckung im Neuen Testament ist es aber anders. Da wird für gewöhnlich etwas ins Leben gerufen, was vorher doch gelebt hat. Und in diesem Fall bezieht es sich aber in erster Linie auf das physische Leben. Physische Leben. Nicht die Wiederherstellung von geistlichem Leben, was wir erwarten würden bei einer geistlichen Erweckung, sondern von der zum Leben, von dem zum Leben wecken, eines, der vorher gelebt hat und zwischendurch tot war oder dem nahe. Dann nehmen wir das Wort beleben. Weil Erweckung uns auf keinen grünen Zweig gebracht hat, nehmen wir jetzt das Wort beleben. Es gibt den Begriff, der vielleicht passender ist, obwohl ich nicht dazu rate, dass wir aufhören, von Erweckungen zu reden. Ich will nur sagen, wenn wir den Begriff nehmen würden, der besser dazu passt, dann wäre es beleben und nicht erwecken. Ihr sagt vielleicht, was ist der Unterschied? Offensichtlich gibt es einen, denn in dem Alten Testament werden diese zwei Begriffe nicht miteinander gebracht, ausgetauscht. Das hat mich sehr überrascht. Meistens in Übersetzungen sieht man ab und zu mal, wenn man 250 Vorkommen hat, wird man ab und zu mal sehen, beleben wird durch Erwecken ausgetauscht. Aber nein, das war nicht der Fall. Dieses Wort ist verschieden von dem Begriff Erwecken und wird konsequenter für das Neubeleben eines Menschen oder einer Sache, die früher gelebt hat, das zwischendurch an Lebensvitalität nachgelassen hat und wieder ins Leben gerufen wird. Interessanterweise kommt dieses Beleben im Neuen Testament nicht vor. Hättet ihr nicht erwartet, oder? Und ich denke, dass es vielleicht wichtig ist, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass wir im Neuen Testament das nicht vorfinden, wonach sich viele sehnen. Mir wurde in meiner Kindheit und Jugend eine Möhre vorgegaukelt, die immer außer Reichweite war. Und wenn man sie nicht und nie erreichen kann, dann sucht man vielleicht Ersatzmöhren, die vielleicht eine Weile lang schmackhaft sind, die aber eine Dauerernährung nicht sind. Und ich will nicht sagen, dass es die Belebung nicht gibt, dass Gott nicht wunderbare Bewegungen in Gang setzt. Ich habe mit Kuscher darüber gesprochen und ich finde, dass es, nun, okay, ich will nicht alles mit oder alle mit einer Pinsel streichen. Man will aber, man hat diese Tendenz, man möchte der beste Christ weit und breit sein. Die beste Gemeinde weit und breit. Die reinste Lehre. Die ergebensten Knechte und so weiter. Und eine Tendenz ist, dass eine Gemeinde oder eine Person gesetzlich wird. Stellt eine Liste von Bedingungen auf, die man nicht unbedingt in der Bibel findet. Und dann richtet alle anderen danach, ob sie meine Regeln einhalten. Wenn sie das tun, sind sie geistlich. Weil ich es tue, bin ich geistlicher als sie. Das heißt nicht, dass Regeln nicht gut sind. Ich sage nur, das ist eine Tendenz. Und wo ich diese Tendenz vorfinde, finde ich aber auch ein Verlangen nach etwas, was ehrlich gesagt, ich nicht in dem Neuen Testament gefunden habe. Sollen wir Sehnsucht nach etwas haben, was Gott uns nicht nahegelegt hat im Neuen Testament? Nun, wenn Gott uns eine Bewegung geben möchte und die Menschen lieben ihn mehr, folgen ihm näher und so weiter, das ist wunderbar. Aber das ist nicht etwas, was uns nahegelegt wird in dieser Form. Sehen wir lang ausgezogene Gebetstreffen in der Bibel, die tagelang oder die ganze Nächte lang andauerten? Hat der Herr Jesus das von seinen Jüngern abverlangt? An dem Abend vor seiner Kreuzigung sagte er, wacht und betet, aber sie schliefen. Ich wüsste nicht, vielleicht gibt es das, aber es wäre wirklich selten, dass er die Jünger dazu ermutigt hat, mit ihm die Nacht durchzubeten. Er hat sie gebeten, ins Schiff zu steigen, er aber war auf dem Berg und hat gebetet. Er ging oft und früh abseits, er zog sich immer wieder zurück, um zu beten, aber alleine. Vielleicht mit der Ausnahme der drei Jünger, die auf dem Berg der Verklärung waren. Sie schliefen aber. Und trotzdem. Kurz vor seiner Kreuzigung bat er, wie gesagt, um Gebetsunterstützung in der Nacht. Als er in den Himmel gegangen war, sagte er, oder kurz davor, sagte er, sie sollten nach Jerusalem zurückkehren, um zu warten auf die Verheißung des Vaters. Das war die Taufe im Heiligen Geist, von der wir letzte Woche von Thomas gehört haben. Ich sehe ihn gerade nicht, aber aha, gut. Und das taten sie auch. Sie beteten dann einige Tage hintereinander, miteinander, bis der Heilige Geist kam. Als Petrus im Gefängnis war, betete die Gemeinde länger für ihn, bis er erschienen war. Das war Apostelgeschichte 12. Als Paulus im Gefängnis war, nein, als Paulus gepredigt hat, fiel ein junger Mann zum Fenster raus. Aber das war nicht unbedingt eine Gebetsversammlung. Sie haben gepredigt, sie haben Tisch des Herrn gefeiert. Bestimmt haben sie auch gebetet. Aber der Schwerpunkt liegt auf dem Predigen. als Paulus und Silas gefangen genommen wurden in Philippi, Apostelgeschichte Kapitel 16, sangen sie und beteten um Mitternacht. Also ich sage nicht, dass es sündhaft ist, wenn man in der Nacht betet oder die ganze Nacht betet. Das kann vorkommen. Ja, ich sehe eine Frage. Sie täglich im Tempel waren und diese Aktivität hatten, die aufgelistet sind in Vers 42. Brotbrechen, Lehre der Apostel, Gemeinschaft und Gebete. Dankeschön. Vielleicht habe ich ein Gebetstreffen übersehen, aber wir sehen nicht, dass die Gemeinde, die geistlich gesunde Gemeinde, tagelang Anbetungsgottesdienste hatte. Ist es falsch? Ich will nicht sagen, dass es falsch ist. Muss es sein? Offensichtlich muss es nicht sein, um eine gesunde Gemeinde zu sein. Was ist denn eine gesunde Gemeinde? Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Ich hoffe, ich habe es nicht getrimmt auf unsere, obwohl ich mich freuen würde, wenn wir dadurch beschrieben werden. Aber hab schnell 10 Dinge. Eine gesunde Gemeinde ist eine, die eine wiedergeborene Mitgliedschaft hat. Es gibt viele Kirchen und Gemeinden, wo die Gemeindemitglieder nicht wiedergeboren sind. Das sollten wir möglichst meiden. Und das ist auch ein Grund, weshalb es die Gemeindezucht gibt, wenn es sich herausstellt, dass ein Mensch ja die Früchte eines Gläubigen nicht trägt und nicht bereit ist, dies vor dem Herrn zu reinigen, dann wird er aus der Gemeinde entfernt. Also eine regenerierte Gemeinde ist eine biblisch gesunde. Zumindest das ist ein Anfang. Der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Apostelgeschichte 2,47. Eine gesunde Gemeinde ist eine, die die Frucht der Gerechtigkeit trägt. Sie ist also fruchtbar und ich meine im Sinne von Charaktereigenschaften, Frucht des Geistes, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Philipper 1,11. Eine gesunde Gemeinde ist eine, die sich mit der Sünde auseinandersetzt. Paulus sagte in 1. Korinther 5, dass man den Bösen aus eurer Mitte hinweg tun soll. Das war einer, der in Sünde lebte, moralischer Sünde. Eine gesunde Gemeinde ist eine, wo das Wort Gottes Priorität hat. Kolosser 3,16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Eine gesunde Gemeinde ist eine, die den Auftrag Jesu erfüllt oder dabei ist, ihn zu erfüllen. Ist also evangelistisch. Von den Thessalonichern wurde gesagt in Kapitel 1,8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Eine gesunde Gemeinde ist eine, die betet. 1. Timotheus 2,8. Ist eine, die dem Haupt Christus folgt. Kolosser 1,18. Die sich gegenseitig erbaut. Hebräer 10,24. Also man ermutigt einander, dem Herrn näher zu wandeln. Ist eine, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet. Apostelgeschichte 4,24. Und ist eine, die das Kommen des Herrn freudig erwartet. Auch wiederum 1. Thessalonicher 1,10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Aber eine gesunde Gemeinde darf nicht selbstzufrieden sein. Denn Gott widersteht dem Hochmutigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Wie gesagt, kommt die Belebung in dem Neuen Testament namentlich nicht vor. Ab und zu mal steht, wach auf, der du schläfst. oder in der Offenbarung, in den Sendschreiben, du hast einen Namen, dass du lebst, bist aber tot. Oder von der Gemeinde in Ephesus, du machst vieles richtig, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und tue Buße, steht da. Wir wollen nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, dass die Gemeinde sich selbst reinigt und reinigen lässt von Gott. Nun wollen wir aber zu dem Begriff Beleben im Alten Testament kurz kehren. Wie gesagt, kommt die Belebung im Neuen Testament namentlich nicht vor. Also will ich, dass wir uns die Stellen im Alten Testament anschauen, wo die Belebung vorkommt und daraus ein Verständnis gewinnen für die Art, wie sie von dem Heiligen Geist gebraucht wird. Das ist die Art, die uns wichtig sein sollte. Es war an dieser Stelle in der Vorbereitung, wo ich die Stellen untersucht habe, wo Beleb vorkommt. Und ich dachte, welches Wort ist das dann in der hebräischen Sprache? Ich wollte auch wissen, durch welche anderen Worte wird dieses hebräische Wort übersetzt? Habt ihr bei diesem Film oder Musical das Lied gehört, to life, l'chaim gehört, l'chaim, to life, zum Leben, zum Wohl, zum Leben. Dieses Idee, die Perser unter uns, die werden, und Inder, sie werden das genießen. Also chai, kai, also shai, nee, was sagt man für Tee? Chai, natürlich Chai. Ich wusste, so viele Tassen, wie ich davon getrunken habe, sollte ich das aussprechen können. Okay, Chai ist, das bedeutet das Leben, und Chaya, Chaya, wird vielfältig übersetzt. Es kommt etwa 250 Mal vor. Keine Angst. Ich werde diese 250 Mal nicht alle auslegen. 249 davon vielleicht, aber es kann das Verb leben bedeuten, aber auch als Adjektiv lebend oder lebendig, als Nomen Lebewesen, Tiere, Biest, ist dasselbe Wort. Und dann Leben lassen, Leben erhalten, am Leben bleiben, Leben lassen hatten wir. Aufleben, der menschliche Geist lebte auf, kann auch geheilt bedeuten, genesen, überleben, nähren, füttern, Gier nach Nahrung und fortleben bedeuten. Es gibt drei oder vier weitere Dinge. Und in Bezug auf die toten Gebeine in Hesekiel 37 kann es bedeuten, lebendig werden. Also kehren wir zu diesem Begriff Beleben zurück. Und ich will euch ein paar Beispiele nennen aus dem Alten Testament, damit wir wissen, was belebt wird und wie. Es kommt im Neuen Testament nicht vor, es kommt aber im Alten Testament vor. Wie kommt es vor? Was verstehen wir unter Beleben? Wir verstehen erstens das physikalische Beleben einer Einzelperson. Physikalische Belebung einer einzelnen oder Einzelperson. David wurde oft in Bedrängnis oder aus der Bedrängnis heraus errettet. Deshalb sagte er im Psalm 30, Vers 4, Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Das ist nicht geistliche Erweckung. Er war immer wieder dem Tode nah und er sagte, du hast mich daraus, aus dieser Situation heraus errettet. Psalm 71, Vers 20. Der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen, du machst uns wieder lebendig und rollst uns wieder herauf aus den Tiefen der Erde. In dieser Psalm berichtet ein Hochbetagter, gottesfürchtiger Mann davon, wie der Herr ihn aus der Hand des Gewalttätigen gerettet hat. Von meiner Jugend an, sagt er in Vers 5 und 17, das ist Psalm 71, Vers 5 und Vers 17. Vom Mutterleib und vom Mutterschoß an, Vers 6, hast du geholfen. Du wirst mir helfen, auch wenn ich alt und ergraut bin, Vers 9 und Vers 18. Und dann heißt es, du lässt uns viel Not und Unglück sehen, du wirst uns aber wieder beleben. Wenn du Unglück in deinem Leben erfährst und Gott dich belebt, ist das nicht unbedingt eine geistliche Erneuerung. Das ist einfach das Herausretten aus Missständen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, von dem Übel, nicht immer nur Moralisches. Psalm 138,7. Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe, so wirst du mich am Leben erhalten, beleben, also bei Elberfelder und so weiter. Eine Einzelperson erlebt physikalische Belebung oder Errettung. Und dann gibt es auch das physikalische Beleben eines Volkes und ihres Landes. Und das findet man immer wieder, auch in den Psalmen. So werden wir nicht von dir weichen, belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. Gott, führe uns wieder zurück, stelle uns wieder her, nimm dich dieses Weinstocks an. So werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinem Namen anrufen. Israel war oft in Bedrängnis. Israel lag manchmal brach, wurde erobert von Feinden, die Städte wurden abgerissen, die Menschen wurden getötet. Und hier steht, belebe uns. Und das hat damit zu tun, dass Gott sich ihrer annimmt und sie bewahrt, das Volk bewahrt. Psalm 85. Oder willst du ewig mit uns zürnen? Deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht, haben wir am Anfang gelesen. Willst du uns nicht wieder neu beleben? Der Psalmist erkannte, wir liegen brach. Die Feinde Gottes machen sich über uns lustig. Was ist denn das für ein Gott, der nicht einmal die Stadtmauer bewahren kann und so weiter? Willst du uns nicht beleben? Das hat mit der physikalischen Belebung einer Stadt und eines Volks. Drittens, das geistliche Beleben einer Gruppe. Darauf habt ihr gewartet. Das geistliche Beleben einer Gruppe. An diesen Stellen ist es nicht eindeutig, dass es sich um das handelt. Aber ich habe sie trotzdem in diese Betrachtung mit einbezogen. In Hosea 6, in den Versen 1 bis 6 steht, also Gott hat sie zerrissen und sie sagen, kehren wir zum Herrn zurück, so wird er uns beleben und erquicken. Eigentlich dasselbe Wort beides Mal. Beleben und beleben. Aber auf Deutsch beleben und erquicken. Wisst ihr, das war aber von ihnen halbherzig. Sie haben gesagt, das lässt sich schnell machen. Wir kehren zum Herrn zurück. Er sagte, kehr zu mir zurück. Such die Erkenntnis Gottes. Wendet euch ab von euren Sünden. Sie sagten, wir kehren zum Herrn zurück. Er ist so sicher wie der Sonnenaufgang morgen. Er ist so sicher wie der Regen im Frühling. Er sagt, ihr seid so unbeständig wie der Frühmorgennebel. Also hört auf mit dieser Schmeichelei. Ihr seid nur Betrüger. Aber sie sagten, kehren wir zum Herrn zurück, er wird uns beleben. Ich denke nicht so sehr, dass sie an geistliche Erneuerung gedacht haben, aber das war mit dabei, weil Gott gesagt hat, wendet euch von euren Sünden ab. Aber es war so halbherzig. Wir zitieren und lesen diese Stellen oft und finden Segen daran. Es stimmt auch, dass Gott bereit ist, uns sich unser zu nehmen, anzunehmen. Aber wir müssen das mit ganzem Herzen machen. Und in Habakkuk 3, in den Versen 1 und 2 heißt es, O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Der Prophet sagte, wir sind mitten in einer Katastrophe, mitten in diesem Werk, erlebe uns. Und natürlich denkt der Prophet nicht nur an Stadtmauer, sondern an Herzen und Leben. Aber wisst ihr, der Schwerpunkt dieser Stellen mit der Belebung liegt darauf, dass Gott Einzelpersonen geistlich belebt. Einzelpersonen, Individuen geistlich beleben. Ich lese eine Stelle außerhalb der Psalmen und dann nehme ich Bezug auf einen einzigen Psalm. In Jesaja 57, 15 steht, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Namen der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Viele Menschen sehnen sich danach, dass Gott eine große Bewegung landesweit oder zumindest in unserem Kreis anzettelt. Und das ist nicht verkehrt. Wir sollten auch für unsere Gegend beten, für unsere Stadt. Aber der Herr sagt, so hoch er auch ist, ist er, und das ist schön, wenn ihr sonst nichts mitnehmt heute aus dieser Botschaft, hört die Worte von Gott, der hoch und erhaben ist. Er sagt, ich wohne in der Höhe und mit dem, der zerschlagenen Geistes ist, der gedemütigten Geistes ist. Gott möchte mit dir und in dir wohnen. Das ist Erquickung. Das ist Belebung. Das kannst du auch erleben, wenn es andere nicht erleben. Kannst du es aber erleben. Gott ist bereit, dich zu beleben, wenn du niedergeschlagenen oder zerschlagenen und gedemütigten Geistes bist. Wie sieht das aus? Ich denke an den Mann im Tempel, der auf die Brust schlug und sagte, und er hob sein Gesicht nicht zum Himmel, also er sagte, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und Gott ist aus der Höhe zu ihm gekommen, hat gesagt, na, den kann ich gebrauchen. Und der andere, der ein bisschen hochnäsig war und selbstzufrieden in seiner Frömmigkeit, der gratulierte sich und sagte, ich bin so froh, dass ich nicht wie die anderen bin und schon gar nicht wie der da. Und Gott hat den gerettet und den Stolzen nicht. Gott möchte nur sehen, was bist du dann für einer? Er wird dich beleben, wenn du niedrig genug bist. Das musst du einsehen. Ja, geistliche Belebung einer Einzelperson. Es gibt insgesamt 17 Stellen in den Psalmen, die dieses Wort gebrauchen. Aber wisst ihr, es gibt 11 Mal Beleben in einem einzigen Psalm. Der Psalm ist Psalm 119. Und womit steht dann der Psalm in Verbindung? Mit dem Wort Gottes. Genau. Allein daran können wir vielleicht erkennen, dass geistliche Erneuerung, dass geistliches Beleben mit dem Wort Gottes eng zusammensteht. Willst du belebt werden? so musst du einen Bezug zum Wort Gottes haben. Ich lese jetzt schnell diese Stellen. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Dein Wort mich belebt. Das tröstet mich. Vers 88. Belebe mich nach deiner Gnade. So will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Vers 93. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie, durch deine Befehle hast du mich belebt. Ich bin tief gebeugt. Vers 107. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Vers 149. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. O Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Psalm 119, Vers 154. Führe meine Sache und erlöse mich. Belebe mich nach deinem Wort. Vers 156. Nach deinen Bestimmungen. Vers 159. Nach deiner Gnade. Ich liebe deine Befehle. Immer in allen diesen Versen kam die Belebung Gottes vor. Hier sehen wir eine direkte Verbindung zwischen dem Wort Gottes und die Belebung des inneren Menschen. Willst du auf einer persönlichen Ebene Erweckung erleben? Deshalb willst du Belebung erleben? So ist das etwas, für das du beten kannst. Der Psalmist hat dafür gebetet im Psalm 119. Du kannst nach Erneuerung, nach Erleben beten. Nach der Taufe im Heiligen Geist? Nein. Nein, das ist verkehrt. Das ist nicht biblisch. Nach dem Beleben ja. Nach der Fülle ja. Obwohl es ein Befehl ist, kannst du natürlich sagen, fülle mich neu mit deinem Geist. Aber es ist eigentlich ein Befehl, Epheser 5. Seid immerzu gefüllt vom Heiligen Geist. Aber das hängt eng mit dem Wort Gottes zusammen. Das hilft über Depression hinaus, Vers 25. Das verhilft, von dem Nichtigen wegzuschauen. Es steht sehr in Verbindung mit Gehorsam, spendet Trost im Elend und ist etwas, was Gott dir gnädig gibt. Geschenkt. Also komme ich zu folgenden Erkenntnissen. Und ich glaube, damit werde ich die Botschaft dann beenden. Zu diesen Erkenntnissen komme ich, vielleicht gibt es andere. Erweckung sehe ich nicht als etwas an, wonach im Neuen Testament bestrebt wurde. Es gibt zwar Gebetstreffen und ich bin nicht gegen Gebet. Ich freue mich, dass wir beten und wir können ruhig mehr beten. Ich freue mich, wenn ihr euch trefft, um zu beten. Macht das. Ihr könnt auch hier in kleinen Gruppen beten miteinander. Ich hoffe, ihr werdet das tun. Nicht, dass ihr denkt, oh, das ist ja komisch. Nein, das ist normal. Oder es sollte zumindest normal sein. Das will Gott. Und ja, Gebetstreffen gibt es, die auch eine mächtige Auswirkung hatte. Befreiung aus dem Gefängnis, das Kommen des Heiligen Geistes. Obwohl es verheißen wurde, wurde es auch herbeigebetet. Das, was man im Neuen Testament sieht, ist die Lehre der Apostel, die auf praktische Weise in ein heiliges Leben hineinführt. Und deshalb müssen wir differenzieren zwischen Erweckung oder Beleben und geistlicher Reife. Was wir vielleicht in Kentucky sehen, ist, und ich will nicht sagen, dass junge Menschen nicht geistlich reif sein können, aber junge Menschen, die vielleicht nicht so Gott ergeben waren, kamen unter die Überführung des Heiligen Geistes, bekannten ihre Schuld und Sünde und gewannen eine neue Liebe für den Herrn, haben ihn angebetet. Ich bin aus der Ferne, ich kann es nicht sagen. Sind das reife Christen? Nicht unbedingt. Ich hoffe, dass die Menschen dort an der Asbury Universität diese in also begleiten werden und sie zu reifen Menschen machen werden. Reife ist ein Prozess. Und selbst reife Christen brauchen manchmal Belebung und Erneuerung. Aber diese Belebung ist ein Interesse an Gott, das vorher nicht da war. Auf jeden Fall das. Und wenn das anhält, sollte es in Verbindung mit dem Wort und mit Gebet darin münden, dass sie letzten Endes mündig sind. Die Beweisstellen, die oft herangezogen sind, sind aus dem Alten Testament und sind größtenteils auf das Wohlergehen des Volkes Israel bezogen. Eine Stelle, Jesaja 57, sagt uns, dass Gott bei dem wohnt, der zerschlagen und gedemütigten Geistes ist. Aber im Großen und Ganzen hat es eine andere Anwendung. Andere Stellen, die von einem Beleben reden, beziehen sich auf die Errettung aus der Bedrängnis. Und die, die von einer seelischen oder geistlichen Belebung reden oder von einem seelischen und geistlichen Beleben reden, im Psalm 119, beziehen sich nicht in erster Linie auf die Gruppe, sondern auf die einzelnen Personen, die gemäß dem Wort Gottes leben. Manche suchen Erweckung, aber sie suchen sie, wo die Wahrheit verleugnet wird. Und das ist sehr wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Gott ist zu allem fähig, aber wir haben in Psalm 85 gesehen, es gibt gewisse Bedingungen. Wahrheit und Gerechtigkeit sind Bedingungen, die sind Wegbereiter der Gegenwart Gottes. Erwartest du wirklich, dass Gott seinen Segen auf Kirchen und Pfarrer und Priester und Pastoren gibt, die die Gottheit Jesu Christi verleugnen, die ein Evangelium durch Werksgerechtigkeit verkünden, anstatt durch die Gnade und das vollkommene Werk Christi am Kreuz? Wir suchen manchmal eine Erweckung am falschen Ort. Also ich bin nicht gerade hoffnungsvoll, dass Gott Erweckung gibt, wo es doch kein Leben gibt. Er gibt eine Wiederbelebung, wo es Leben gibt, aber ich sehe das andere nicht. Wo die erste Liebe fehlt in der Gemeinde, soll man bedenken, Buße tun und die ersten Werke tun. Wo die Gemeinde tot ist, wie bei Sardis in Offenbarung 3, muss man aufwachen und das stärken, was sterben will. Also, da habt ihr einen hoffentlich biblischen Überblick gegeben auf Erweckung. Nicht historisch. Es gibt in der Vergangenheit große Wirkungen Gottes in Deutschland, in den britischen Inseln, auf dem Kontinent dort in Amerika und an anderen Stellen. Wir wollen nicht sagen, dass das nicht passiert. Wenn der Herr das gibt, wunderbar. Und wir können auch dafür beten. Aber wenn wir uns nach etwas sehnen, was sich nicht abdeckt oder was auch immer, was sich nicht übereinstimmt mit der Lehre der Bibel, könnte wir Gefahr laufen, dass wir uns mit einer Fälschung zufrieden geben. Dass wir etwas als Erweckung deuten, die gar keine ist. Nun, wiederum sage ich nicht, dass das der Fall ist bei Asbury. Das will ich nicht sagen oder behaupten oder sogar andeuten. Aber wenn man in der Geschichte liest, sieht man viele Praktiken, bei vielen Erweckungen, die nicht biblisch waren. Und deshalb seid auf der Hut. Gut, ich glaube, das reicht. Aber es wäre verkehrt, wenn wir nicht Gott bitten würden um seinen Segen und um seine Belebung. Auch hier in unserer Mitte. Lasst uns jetzt mit einem Gebet diese Botschaft beenden. Herr, wir wollen nicht zufrieden sein, wenn du nicht aktiv in unserer Mitte wirkst. Wir bitten, dass du die Heiligkeit hier voranbringst, den Geist des Gebetes, wo wir vielleicht sagen müssten, okay, wir müssen aber auch Zeit haben für anderes, wo Menschen dann auch ihre Sünden bekennen und lassen, wo wir dann frei und ohne Hemmungen mit den Verlorenen reden über ihren verlorenen Zustand, dass wir keine Angst haben, von unserem Herrn Jesus Christus und von seinem Werk am Kreuz zu erzählen. Solche Dinge. Herr, wo auch die verlorene Welt dann aufhorcht und sagt, da ist was los, das möchte ich auch haben. Herr, während du andere heimsuchst im guten Sinne, möchten wir bitten, dass du uns nicht an uns vorbeigehst. Aber wenn du uns segnest, dann wollen wir, dass es im Einklang steht mit deinem Wort und mit deinem Willen. Und dass es nicht eine Schwärmerei ist, die aber nicht mit Fakten zusammenhängt. Aber bewahre uns auch darauf, denn die Erkenntnis bläht auf, die Liebe erbaut. Hilf uns, dich und einander über alles zu lieben und dass die Wahrheit nicht auf der Strecke bleibt dabei. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.